Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine haben sich am Abend erneut tausende Regierungsgegner auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz in Kiew versammelt. In der Nacht hatte die Polizei versucht, den Maidan zu räumen, zog sich aber dann zurück. Präsident Janukowitsch hat der Opposition inzwischen Gespräche zur Beilegung der Krise angeboten. Die seit Wochen andauernden Proteste sind Folge einer Abkehr der Regierung von ihrem proeuropäischen Kurs.
Es begann um 1 Uhr nachts. Von allen Seiten kam Polizei, drückte die Demonstranten zurück. Hunderte von Einsatzpolizisten. Wenig später brachen sie an der ersten Barrikade durch. Es gab kaum Gegenwehr. An der Bühne in der Mitte des Platzes gab es Durchhalteparolen. Ruslana, ukrainischer Popstar, feuerte die Menge an. Es lebe die Ukraine, rief sie. Wir bleiben friedlich, aber wir weichen nicht. Am besetzten Gewerkschaftshaus hatten sie sich gegen den möglichen Sturm verschanzt. Ich war Bergmann, bin jetzt Rentner. Aber ich kann nicht auf dem Sofa sitzen, wenn sich hier das Schicksal meines Landes entscheidet. Nach 10 Stunden zog die Polizei am Morgen wieder ab. Barrikaden und Zelte hat sie geräumt. Die besetzten Häuser konnten die Demonstranten halten. Präsident Janukowitsch traf sich heute mit der US-Vizeaußenministerin, zuvor auch mit der Außenbeauftragten der EU. Am Abend teilte er mit, er sei zu Verhandlungen bereit. Ich lade die Vertreter aller politischen Kräfte, der Kirchen und der Gesellschaftsgruppen zum nationalen Dialog ein. Die Opposition rufe ich dazu auf, die Politik des Widerstands aufzugeben. Zuvor hatte Oppositionsführer Klitschko gesagt, die vergangene Nacht lasse keinen Spielraum mehr für Kompromisse. Man kann nicht Kompromisse schließen mit Leuten, die Menschenrechte nicht achten. Wir bestehen auf Neuwahlen von Parlament und Präsident. Auf dem Unabhängigkeitsplatz versammelten sich schon am Mittag wieder Tausende und begannen damit, neue Barrikaden zu errichten. In einer ersten Reaktion auf das Gesprächsangebot des Präsidenten sagte der Oppositionsführer Jazenjuk, man brauche für Verhandlungen das Mandat des Maidan. Für Freitag ist die nächste Großdemo geplant.
Zur aktuellen Lage in Kiew jetzt unsere Korrespondentin Ina Ruck.
Hier auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan, wird gerade die ukrainische Nationalhymne gesungen, wie zu jeder vollen Stunde. Präsident Janukowitsch hat in der Nacht pro-europäische Demonstranten auseinandertreiben lassen, während die EU-Außenbeauftragte in der Stadt war. Und am nächsten Tag wurde dann über Kredite geredet. Da gehört schon eine Menge dazu. Dennoch hat der Präsident heute Verhandlungen angeboten. Auf der anderen Seite aber laufen Ermittlungsverfahren gegen die Oppositionellen, mit denen er verhandeln will. Und Entschuldigung, ist gerade sehr laut hier im Moment. Also es laufen Ermittlungen gegen die Menschen, mit denen er verhandeln will. Und gleichzeitig hat der Innenminister außerdem auch gesagt, er kann nicht ausschließen, neue Gewalt gegen die Demonstranten auszuüben. Nach einer klaren Linie sieht das alles nicht aus. Aber dieses Verhandlungsangebot ist eine Chance. Und jetzt wird es darauf ankommen, ob die Opposition dieses Angebot annimmt. Jetzt ist also Klitschko am Zug. Zurück zu Linda Zervakis in Hamburg.
Im erbittert geführten Haushaltsstreit in den USA scheint jetzt ein Kompromiss in Sicht. Unterhändler von Demokraten und Republikanern einigten sich auf einen Budgetentwurf für die kommenden 2 Jahre. Die Streitpunkte Steuerschlupflöcher für Reiche und Renten- und Gesundheitsprogramme blieben allerdings ausgeklammert. Senat und Repräsentantenhaus müssen der Einigung noch zustimmen.
Der Durchbruch gelang kurz, bevor die Abgeordneten Ende der Woche in die Weihnachtsferien gehen. Erstmals konnten sich Demokraten und Republikaner seit Obamas Präsidentschaft auf einen Haushalt einigen. Der republikanische Abgeordnete Paul Ryan und die demokratische Senatorin Patty Murray haben den Minimalkompromiss erarbeitet. Er finanziert die Regierung für die kommenden 2 Jahre. Dieser Kompromiss ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Status quo. Er verhindert, dass wir im Januar den nächsten Regierungsstillstand haben oder im Oktober bei der nächsten Frist für den Übergangshaushalt. Wir hangeln uns nicht mehr von Krise zu Krise. Viel zu lange galt in Washington Kompromiss als ein schmutziges Wort, vor allem bei Haushaltsverhandlungen. Geplant sind massive Einsparungen von 85 Milliarden Dollar, vor allem bei den Pensionen von Staatsdienern und Militärs. Steuererhöhungen sind ausgeschlossen und weitere Zwangskürzungen beim Militär abgewendet.
Erstmals ist ein Durchbruch der politischen Dauerblockade gelungen. Das Senat- und Abgeordnetenhaus zustimmen werden, scheint gesichert. Obama erhält endlich Planungssicherheit über die wichtigen Parlamentswahlen im nächsten Jahr hinaus. Und die Republikaner können ihren Ruf als Partei der Verhinderer aufbessern. Ungewöhnlich scharf hat ihr Sprecher heute die Kritik der radikalen Tea Party zurückgewiesen. Dass alle wichtigen Knackpunkte nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben sind, scheint heute niemanden zu stören.
Verteidigungsminister de Maizière hat vor Weihnachten noch einmal die deutschen Soldaten in Afghanistan besucht. Im Feldlager Mazar-i-Sharif forderte er die afghanische Regierung auf, das Sicherheitsabkommen für ausländische Soldaten nach dem Ende des Kampfeinsatzes im kommenden Jahr zu unterzeichnen. Deutschland ist noch mit 3.400 Soldaten am Hindukusch vertreten. Überschattet wurde de Maizières Besuch von einem Taliban-Anschlag auf einen Bundeswehrkonvoi in der Hauptstadt Kabul. Dabei kam der Attentäter ums Leben. Auf deutscher Seite gab es lediglich Sachschäden. Mehr als 4 Jahre nach dem umstrittenen Luftangriff von Kunduz in Afghanistan sind Hinterbliebene mit ihren Klagen gescheitert. Das Landgericht Bonn wies Schadenersatzforderungen heute ab. Begründung: Der damalige Bundeswehroberst Klein habe seine Amtspflichten nicht schuldhaft verletzt. Klein hatte den Angriff auf 2 von Taliban-Kämpfern gekaperte Tanklastwagen angeordnet. Dabei waren zahlreiche Menschen, unter ihnen viele Zivilisten, getötet worden. Die Bundesanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen Klein 2010 eingestellt.
2 Bomben, mindestens 91 Tote und eine Frage: Wer ist schuld? In der Nacht zum 4. September 2009 hatte der damalige Bundeswehrkommandeur Oberst Klein den Befehl zum Angriff auf 2 entführte Tanklaster in Kunduz gegeben. Er fürchtete damals, die Laster könnten als brennende Bomben gegen seine Soldaten eingesetzt werden. Unter den Toten viele Zivilisten, Frauen und Kinder. Deren Angehörige haben deshalb die Bundesrepublik verklagt, wollen Entschädigungszahlungen bis zu 50.000 Euro pro Todesopfer. Sie sagen, Oberst Klein hätte wissen können, dass sich viele Zivilisten am Unglücksort aufhielten. Dem widersprach das Gericht heute.
Die Kammer hat geprüft, ob eine Verletzung von Amtspflichten vorliegt durch die beteiligten deutschen Soldaten. Sie hat auch das humanitäre Völkerrecht geprüft. Sie hat danach festgestellt, dass es ein bewusster Angriff auf ein militärisches Ziel war und dass dem Oberst Klein keine Informationen vorlagen, dass Zivilisten vor Ort waren.
Eine Stunde lang begründete das Gericht, warum die Bundesrepublik nicht für den Angriff haften muss. Jede betroffene Familie hat bereits etwa 4.000 Euro Entschädigung erhalten. Durch das heutige Urteil haben die Opfer zunächst keine weiteren Ansprüche auf Zahlungen mehr. Demonstranten vor dem Bonner Landgericht waren empört über diese Entscheidung. Die Kläger haben jetzt einen Monat Zeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
Das Gericht hier in Bonn folgte bei der Bewertung des Angriffs der offiziellen Linie von Bundeswehr und Bundesregierung. Das Urteil hat damit Signalcharakter für weitere Klagen, die afghanische Opferfamilien gegen die Bundesrepublik anstreben. Sie dürften jetzt keine Aussicht auf Erfolg mehr haben.
Karstadt steht vor einem Führungswechsel. Die bisherige IKEA-Managerin Sjöstedt kommt an die Spitze der angeschlagenen Warenhauskette. Der Aufsichtsrat des Konzerns berief die Schwedin zur Nachfolgerin des bisherigen Chef Jennings. Er war vom damaligen Alleineigentümer Berggruen 2011 als Sanierungsexperte geholt worden. Sjöstedt betonte, ihr sei es wichtig, die Beschäftigten bei der Neuausrichtung des Warenhauses mit ins Boot zu holen.
Sie soll es richten. Eva Lotta Sjöstedt ist in Deutschland noch recht unbekannt. Dabei hatte sie bereits diverse Managementposten bei IKEA inne. Zuletzt war sie dort für die Entwicklung des Multichannel-Geschäfts verantwortlich, also für die Kombination aus Online- und Filialhandel. Genau diese Erfahrung könne ihr jetzt helfen, sagen Experten.
Diese beiden Möglichkeiten des Einkaufens zusammenzubringen, das ist eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Und da die Frau Sjöstedt in den letzten fast 10 Jahren sowohl in den Niederlanden als auch in Japan genau mit diesem Thema beschäftigt gewesen ist, denke ich, könnte das für Karstadt erfolgreich sein.
Dem kriselnden Warenhausriesen soll sie nach Jahren des Niedergangs wieder eine Zukunft geben. Eine Mammutaufgabe. In einer ersten Stellungnahme sagte Sjöstedt, Karstadt müsse schnell wieder profitabel gemacht werden. Dafür brauche man die maximale Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Die Erwartungen der Beschäftigten sind hoch.
Sie mussten leider immer wieder mit Unsicherheit leben, die auch von der Geschäftsführung geschürt worden ist. Und da ist unsere Erwartung an die neue Vorstandschefin, dass sie genau damit Schluss macht.
Sjöstedt soll ihr neues Amt Ende Februar 2014 antreten. Nur wenig Vorbereitungszeit für eine große Aufgabe.
In Bad Homburg ist heute ein Baukran auf einen Supermarkt gestürzt. Ein Teil des Satteldaches über dem Kassenbereich wurde bei dem Aufprall zerstört. Eine Frau kam ums Leben, 5 Menschen, unter ihnen auch der Kranführer, wurden verletzt. Der Baukran stand auf einem Grundstück neben dem Discounter. Warum er umstürzte, ist noch unklar. Die Krankheit Demenz ist weltweit auf dem Vormarsch, eine Heilung bislang nicht möglich. Politiker der 8 größten Industriestaaten haben heute in London über den Kampf gegen die Volkskrankheit und ihrer weitaus häufigsten Form Alzheimer beraten. Sie beginnt oft mit Vergesslichkeit und Orientierungsproblemen. Nach einer internationalen Studie leiden weltweit etwa 44 Millionen Menschen an Demenz. Bis 2030 könnte die Zahl auf 76 Millionen steigen. 2050 sei sogar mit 135 Millionen Fällen zu rechnen, davon 16 Millionen in Europa.
Der Nebel über London lichtete sich mit Beginn des G8-Gipfels heute Morgen am Hyde Park. Und genau das erhoffte man sich im übertragenen Sinn von diesem ersten internationalen Gipfel. Licht ins Dunkel einer Krankheit zu bringen, von der weltweit bereits jetzt 44 Millionen Menschen betroffen sind. Deutschland und Großbritannien liegen weit vorne mit stark alternden Gesellschaften, ohne dass die Brisanz gesehen wird. Es gibt kaum Medikamente, kaum Mittel zur Diagnose. Und deshalb ist dieser Gipfel so wichtig. Dabei gibt es Forschungsprojekte wie dieses hier am King's College in London, die auf gutem Wege sind. In einer groß angelegten Studie hat man 10 Proteine identifizieren können, die für Alzheimer verantwortlich sind. Wir wollen hier nicht voreilig von Durchbruch sprechen, aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg, die Krankheit diagnostizieren zu können. Mit mehr Geld könnte hier bereits in wenigen Jahren ein Bluttest entwickelt werden, der die Krankheit feststellt, lange bevor sie ausbricht. Der britische Premier kündigte heute an, die Forschungsgelder bis 2022 zu verdoppeln auf mehr als 120 Millionen Pfund. Wir haben Malaria, Krebs und AIDS erforscht und verstanden. Mit derselben Entschlossenheit müssen wir jetzt die Demenz angehen. Mit diesem Gipfel sagt die Welt der Demenz den Kampf an.
In der heutigen Abschlusserklärung verpflichten sich die G8, bis 2025 ein wirksames Medikament gegen die Demenz zu entwickeln. Mit rasant steigenden Zahlen ist diese neue Volkskrankheit längst ein globales Problem, das die Staatshaushalte zunehmend belastet. Höchste Zeit also für internationale Zusammenarbeit. Der heutige Gipfel war ein Startschuss dafür.
Ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt, dass auch Schwerdemenzkranke ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen können. Mehr dazu bei uns im Internet auf tagesschau.de.
Festakt zum 100. Geburtstag von Willy Brandt. Zur Stunde ehren zahlreiche Politiker und Weggefährten den früheren Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger in seiner Geburtsstadt Lübeck. Sowohl der deutsche als auch der österreichische Bundespräsident würdigten den Sozialdemokraten. Wegen seiner versöhnenden Ostpolitik inmitten des Kalten Krieges ging Willy Brandt in die Geschichte ein. Unvergessen sein Kniefall am Ehrenmal des Warschauer Ghettos. Am 18. Dezember wäre er 100 Jahre alt geworden.
In Südafrika können die Menschen aus nächster Nähe Abschied von Nelson Mandela nehmen. Nach einem Trauerzug durch die Hauptstadt Pretoria wurde der offene Sarg aufgebahrt. Eine Ehrengarde hielt Totenwache. Der südafrikanische Nationalheld und Friedensnobelpreisträger war am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben.
Als erstes zieht die Familie am offenen Sarg vorbei. Letzte Ehre für den aufgebahrten Nelson Mandela. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Kameras zugelassen, erst später, als Vertraute und Wegbegleiter an den Sarg treten. F.W. de Klerk war einer der ersten, mit ihm handelte er das Ende der Apartheid aus. Und Mandelas langjährige Assistentin, die zusammen mit Bono, dem Sänger von U2, gekommen war. Ich hoffe, dass sein wichtigstes Vermächtnis, die dauerhafte Aussöhnung, weiterlebt und blühen wird in Südafrika, sagte Klerk mit erstickter Stimme. Ab Mittag darf dann die südafrikanische Bevölkerung am Sarg vorbeiziehen. Der Tote trägt eines seiner berühmten Mandela-Hemden. Tausende sehen ihn heute so. Ich musste kommen, um den Mann auf Wiedersehen zu sagen, wegen dem ich heute so leben kann, wie ich lebe. Ich machte mich in meinem Alter noch einmal auf den Weg, um meinen Helden zu sehen, noch einmal meinen Respekt zu zollen, dem größten Sohn Afrikas. An dem Ort, an dem Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten vereidigt wurde, wird sein Leichnam immer tagsüber aufgebahrt. Bis Freitag können die Südafrikaner noch Abschied nehmen. Begraben wird Nelson Mandela dann am Sonntag in seinem Heimatort Kuno im Eastern Cape.
Die Lottozahlen: 7, 18, 22, 38, 39, 49. Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 12. Dezember.
Trotz des hohen Luftdrucks bekommen einige Regionen bis zum Wochenende und darüber hinaus so gut wie keinen Sonnenstrahl ab. Sonniger dagegen sieht es an den Nordrändern einiger Mittelgebirge und der Alpen aus. In der Nacht nieselt es stellenweise etwas aus dem Nebel bzw. Hochnebel. Insgesamt wird es morgen aber etwas sonniger als heute, vor allem in Baden-Württemberg, Sachsen, in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens sowie in Südbayern. In vielen Niederungen hält sich Nebel, oberhalb von 600 Metern ist es oft sonnig. Der Wind wird schwach, an den Küsten mäßig bis frisch und kommt aus Süd bis Südwest. In der Nacht 5 Grad im Berliner Raum und minus 8 Grad an den Alpen. Am Tag 0 Grad bei Nebel am Bodensee und 11 Grad am Nordrand der Eifel. Im Großen und Ganzen bleibt das Wetter so, wie es derzeit ist. Kleine Änderung am Freitag, dann regnet es ganz im Norden etwas. Am Samstag dann auch im Westen. Am Sonntag haben wir es dann mit einem neuen Hoch zu tun. Mit ihm geht es dann teils trüb, teils sonnig weiter.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Thomas Roth zu diesen Tagesthemen. Dramatischer Machtkampf um den Kurs der Ukraine. Fragen an Bundesaußenminister Westerwelle. Außerdem Ehrung in Lübeck zum 100. Geburtstag Willy Brandts. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.